wohlvertraute, liebe Mitlandleute.
Am Mic 2 steht nicht mit den Lippen am Spuckfilter.
Mic 1 ist der Kummerbär.
Und am Mic 3 ist Monika, die heute mal einen Themawunsch hat. Ja.
Traurig. Trauriges
daher.
Thema.
Daher. Trauriges.
Ja, sie hat es gesagt, bevor wir rein sind, hat sie das Wort gefallen. Oh, oh, oh.
Aber ich finde, es ist ein super Thema.
Ah, ja?
Ja, wenn du in einem Kanton aufwachst, wo es nur auf und ab geht, willst du immer ab.
Oh.
Ja, genau, je nachdem. Ich möchte gerne mit euch mal darüber reden, wie man auf die schiefe Bahn kommt.
Heute im Ponyhof.
Wer hat schon gestohlen als Kind?
Ich. Ja, und
das war eine Mutprobe.
Also, was ist eine schiefe Bahn? Weißt du, eine schiefe Bahn kommt ja aus dem Bergbau, wo tatsächlich so ein Bändchen das Loch ab und das ist nicht gut, wenn dort der Strick reisst. Also das Seil.
Halt einfach ein Kind, das aus der Gesellschaft rausgeht, das aus der Norm rausgeht. Wenn du plötzlich von einer Kollegin hörst, ihr Kind ist jetzt in den Drogen so abgesoffen, sie haben keinen Kontakt mehr zu einem, es hat Schulden gemacht, es hat wüst einfach, gelogen, gestohlen etc. Und die Eltern haben eigentlich das Gefühl, sie sind fürsorgliche Eltern gewesen und haben wie alles gemacht. Und mich würde es wirklich einmal wundern, wie passiert das? Sind da nur immer gerade Kollegen schuld? Schlechter Umgang? Wann kannst du jemanden retten? Wann kannst du ihn nicht retten? Ist das genetisch verankert? Ich finde die Schuldfrage für die Eltern halt so schlimm. Und darum nimmt mich auch Wunder, mal aus eurer Sicht darüber zu reden.
Weil schiefe Bahn ist immer negativ. Man meint nicht etwas Günstiges im Leben von einer Person.
Es sind jetzt wie zwei verschiedene Themen. Jugendliche sind besonders gefährdet für irrsinnige Aktionen im Positiven und im Negativen, weil ihre Hormon- und Hirnsituation anders ist. Was einschüsst, macht man, weil es ist eine coole Idee. Es gibt nichts so zu wissen über was morgen und übermorgen ist. Das Verhalten in der Pubertät ist nicht so vorhersagekräftig, für was nachher passiert. Und das andere ist ja im Umfeld, da gibt es wirklich coole Geschichten. Dan Ariely ist ein Israeli, der eine Forschungsgruppe leitet, die sich darum kümmert, an was orientiert sich unser Verhalten. Und ein Ding, das er gemacht hat, auf einem College hat er Cola-Büchse verteilt in diesen Wohnhäusern, in diesen Studentenheimen und hat auf einem Unterteller gleich viel Geld hingelegt, wie Cola-Büchse dort gestanden sind. Und dann ist er jeden Tag schauen, wie viel von diesen Cola sind weg. Ist Cola weg oder ist Geld weg? Weil die dort gewohnt haben, haben ja gewusst, ich habe das Cola nicht gekauft und das Geld ist nicht von mir. Und schon nach einem Tag sind alle Cola weg gewesen. Nach einer oder zwei Wochen ist das Geld weg gewesen. Wir haben verschiedene Gradmesser erwähnt, und ich so ein schummeln und wann tun ich stellen. Das ist der Einstieg in die schiefe Bahn. Ich nehme das da mal mit.
Ah, wie eine Schwelle ist es. Ja. Das heisst, ich würde jetzt eher ein Büchs Cola klauen. Nicht in Anführungszeichen. Als der, sagen wir, 2 Franken liegen dort für eine Cola-Büchse oder so.
Mein innerer Maßstab ist, ich nehme zwar jemandem das Cola weg, ich weiss das schon, aber das läuft nicht als Stelle. Es verschiebt so ein bisschen. Es zeigt die Innennorm und die kommen natürlich dann denen, je nachdem, was man dann weitermacht.
Mhm, du nimmst es einfach ohne Fragen. Aber schaust du es nicht an als Stelle?
Nein.
Bist du wahrscheinlich auch gewöhnt vom Kühlschrank daheim? Kannst du nicht immer alles fragen, darf ich jetzt das Glas Wasser, darf ich da? Dann nimmst du es einfach. Mhm. Und beim Geld ist vielleicht die Hemmschwelle schon grösser, weil das hat jetzt jemand hergelegt, weil er vielleicht etwas posten muss. Ja. Oder?
Und dort läuft es dann quasi als Stelle und bei der Cola läuft so als nicht so nett. Mm. Aber wir reden vom gleichen Geldbetrag, der weg ist für den, der die Cola gekauft hat.
Schief ist das, aber wann fängt denn die Bahn an?
Ja, Dort finde ich, weil wie ein Einstieg. Wenn ich lerne, aha, die Skola komme ich nie. Irgendwann nehme ich dann vielleicht das Geld auch und es passiert nichts. Mhm. Aber ich habe das Geld.
Jetzt sagen wir zum Beispiel mal mit dem Geld. Es hat jemand den Hang ein bisschen zur Kleptomanie. Du klaust jetzt zum Beispiel der Mutter 10 Franken zum Portemonnaie aus. Und dann fährt sie es an merken.
Ach, du machst es immer wieder?
Ja, wahrscheinlich. Oder sie denkt, hey, komisch, ich hätte doch da noch das Zehnernötli gehabt, das Zehnernötli ist weg. Und irgendwann kommt sie vielleicht einmal dahinter, dass vielleicht ja das Kind da könnte gewesen sein, wo Geld aus dem Portemonnaie rausnimmt, ohne dass es gefragt hat. Mhm. Und dann habe ich jetzt das Gefühl, ja, das reicht, wenn du als Eltern das ansprichst und sagst, wo ist das Geld? Ich weiss es ganz genau. Und dann würde ich es als Kind nicht mehr machen. Wenn das jetzt bei mir so passiert wäre, ich hatte so Angst gehabt, dass ich das gar nie gemacht habe. Aber ich hätte auch einfach immer Angst gehabt, dass ich verwünscht werde und dass das Konsequenzen hat. Aber vielleicht ist es ja dann eben gleich nicht so. Weißt du, vielleicht ist ja da gleich so ein starker Trieb, dass man immer etwas muss mitnehmen muss, wo gar nichts nützt, wenn Mutter schimpft.
Ich verstand nur den kleinen Einzeltäter, wo etwas macht, wo nicht gut ist. Das ist ja meistens eine Handlung. Du machst etwas, klaust, nimmst Drogen oder. Und mental, kognitiv, wenn man es erklärt, beschreibt, das wissen wir aus Erfahrung, das nützt nichts. Sozusagen fast nichts. Du kannst einem Kind nicht nur sagen, das geht nicht und du darfst nicht machen und da ist ein Fahrverbot. Das braucht es. Wir müssen ja wissen, was geht und was nicht geht. Aber ob wir es machen, das Mentale kannst du vergessen. Was ausschlaggebend ist, ist die emotionale Seite. Der Grund, wieso du dich zu etwas hingezogen fühlst, wieso du etwas machst. Und diese emotionale Seite mischt sich extrem mit der physischen. Du siehst am Beispiel Drogen. Du nimmst eine Droge, die dir gut einfährt. Das kann auch ein Schmerzmittel sein, das dir gut einfährt. Du nimmst es einfach so mal ohne weh und denkst, hey, da ist ja meine Stimmung gut. Sobald etwas auf die Stimmung geht und dich irgendwie ein bisschen, dir einen Kick gibt, ab dann, würde ich sagen, ist es Risiko, dass du auf eine Bahn kommst, wo eben mit der Zeit schief wird oder auch sehr rasch schief wird. Und darum, wenn jemand auf die schiefe Bahn kommt, oje, oje, oje. Einzeln wüsste ich, wie er vorgeht, aber generell, warum jemand, das sind mir zu viele Faktoren.
Mhm. Es ist ja viel, was mitspielt. Der Herr Arieli hat eine andere schöne Untersuchung gemacht, wo er in Prüfungssituationen hatte, wo die Prüfungsaufsicht hatte, den Raum verloren. Sein Nathalie geläutet, er ist raus. Vorne auf dem Pult waren die Antworten für die Prüfungsfragen. Und jetzt die eine Gruppe hat, bevor die Prüfung angefangen hat, hat der, der die Aufsichtigkeit gesagt, wir sind da an der und der Uni. Unsere Haltung ist, dass wir redlich sind. Zu unseren Prinzipien gehört, dass wir ehrlich sind und da ihren Moralkodex, der zur Uni gehört. Bei der anderen Gruppe hat er nichts gesagt. Dort, wo er die moralische Norm aktiviert hat, ist niemand gegangen schauen, was da für Resultate sind. In der Gruppe, wo das nicht aktiviert war, sind ein paar Führer und haben die Aufgaben verkündet, die Resultate. Darum ist es so eine Mischung aus Lernen und Emotion. Wie wichtig ist mir das? Je nachdem, was in mir aktiviert ist und wohin ich ziele, mache ich etwas oder lohne ich es bleiben?
Das würde ja eigentlich gleich zeigen, dass eine klare Führung, das ist eine Führungsaufgabe, indem du sagst, unsere Haltung ist die und die und das sind wir. Er tut ja quasi den Rahmen definieren mit diesen Schülern und dann sind sie ja geführt und wissen, das ist unsere Haltung. Also kommt man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, um dort zu spicken, weil du bist ja Teil von dieser Gesellschaft, die diese Haltung hat.
Ja, und das heisst, die Haltung muss ja irgendwo gelernt worden sein. Einer, der Coaching macht in sehr grossen Gruppen, also Einzelmenschen und sehr grossen Gruppen, sagt, für ihn ist der Schlüsselpunkt die Selbstwirksamkeit und wo die einhängt. wenn ich nicht verbunden bin mit der Gemeinschaft, was ein grundlegendes Bedürfnis ist von uns allen. Wenn ich nein mit dazugehöre, dann will ich die Regeln dort erfüllen. Ich suche schon den Spielraum und dass es für mich so gut wie möglich ist. Aber ich will dazugehören, dann kann man die Regeln aktivieren und ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich an dem orientieren. Wenn jemand nie dazugehört, ist Gewalt und all das Kriminelle eine Form von Selbstwirksamkeit, die unmittelbar wirkt. Wenn ich jemanden eine Pistole an den Kopf hebe, wenn ich ein teures Auto kaufe, wenn ich nicht hier reisen kann und ich sonst nicht hier reise, dann erlebe ich unmittelbar, dass sich das lohnt, was ich da mache.
Ich glaube, du redest von Tony Robbins.
Ja, genau, Tony Robbins.
Wo man auf einem TED-Talk anhören und anschauen kann. Ja.
Darum, die Pubertierenden sind ja die Peers so wichtig. Sie müssen niemandem dazugehören. Wenn ein Kind niemandem dazugehört, ein Jugendlicher, ist er hochgefährdet.
Das wäre eine Antwort, warum kommt jemand auf die schiefe Bahn? Weil das Mädchen oder der Bub, Adoleszent unter 20, nicht irgendwo dazugehört.
Ja, dann haben wir dazugehört, wo das eben auch dazugehört und das normal ist.
Wenn er quasi in einem Kreis ist, sag jetzt mal, wo man sagt, hey, immer am Mittwochnachmittag gehen wir Jeans klauen zum Beispiel. Dann gehört er dort dazu und dann machen die da und für sie ist das ja völlig normal.
Ja.
Und es gibt ja dann auch das Gefühl von, ha, geschafft, ich bin dort rausgekommen, ohne verwutscht werden oder ich weiss doch auch nicht, was denn für ein Gefühl haben oder sie haben die geilsten Jeans und müssen ja dann das Gefühl wahrscheinlich immer wieder bestärken. Und auf der anderen Seite, wenn er gar nicht dazugehört, wenn er jetzt nie nicht dazugehört, was würde das bedeuten?
Dann sucht er sich etwas. Ich würde mich darum kümmern, wo geht er suchen, oder sie. Das kannst du ja nicht steuern, aber das ist so ein wahnsinnig wichtiges, überlebensnotwendiges Bedürfnis, nehmen dazuzugehören. Gerade in diesem Alter, unmittelbar. Er oder sie wird jemanden finden.
Das siehst du auch in diesen IV-Integrationswerkstätten. Leute, die einen IV haben und nicht mehr arbeiten sollten. Für die ist das wahnsinnig wichtig, dass die wieder nehmen können, dabei sein, wo sie Erfolg haben. Das ist das, was man eigentlich weiss. Weil sonst ist die Chance sehr gross, dass dann in Alkohol abdriftet oder ja, sonst ungesunde Sachen halt für sie und ihr Leben.
Und der andere Teil, wo eine schiefe Bahn auch wieder zum Stoppen kommt, ist, wenn Kinder sich etwas stellen, was sie unbedingt brauchen für ihr Überleben. Uns hat eine Kollegin die Geschichte erzählt, sie hat als Jugendliche Bücher gestohlen. Sie kommt aus einem Haushalt, wo es keine Bücher gibt, aus einem sehr schwierigen Umfeld. Und die Besitzer von dieser Buchhandlung haben ihr das durchgehen lassen. Ich meine, die haben das müssen. Sie ist so regelmässig gekommen. Hat nie etwas gekauft, ist sicher mit einem leeren Sack oder mit einer leeren Tasche gekommen. Wenn du mal jemanden im Blick hast, siehst du ja, ob die stillt oder nicht. Und die haben die über eine gewisse Zeit Bücher stellen lassen.
Oh, Wahnsinn.
Manchmal kommt eine schiefe Bahn, die über das Umfeld in die Schiefe kommt, ist ausgleichen von außen, weil man sieht, die braucht das.
Und es ist nicht jede schiefe Bahn fatal, end, tot. Am Schluss, sage ich jetzt einmal, oder? Wenn dort einfach so ein Loch absatter ist. Ich glaube, das ist ja da, wo die Eltern dann Angst haben. Irgendwann gibt es einen totalen Crash und dann, man hat ja wahrscheinlich Angst vor dem End. Ich habe ja auch mal ein goldiges Abziehbild geklaut und ein mega schlechtes Gewissen gehabt. In so einem Modegeschäft hinten dran. Ich musste es einfach unbedingt haben, müssen hinter dort Tresen. Aber wegen dem bin ich ja jetzt gleich gut rausgekommen, wie man so würde sagen. Mir hat wahrscheinlich auch kein gutes Gefühl gegeben. Ich habe ja mich schlecht gefühlt dabei.
Schiefe Bahn wird definitiv immer von außen definiert. Das wird durch die jeweilige Umgebung bestimmt, was eine schiefe Bahn ist. Und du selber merkst es entweder, dass es dir sehr schlecht geht dabei oder dass man dich sehr schlecht behandelt und du offenbar etwas machst, was nicht gut ist. Wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Sohn ist einer der angehend grössten Waffenhändler in der Schweiz, dann ist das je nach Perspektive totale schiefe Bahn oder eben das Gegenteil, eine Erfolgsbahn.
Zum einen ist Pubertät eine risikoreiche Phase. Jemand hat mal gesagt, in diesen Höhlensystemen findet man immer sehr junge Skelette.
Ui. Ach, wirklich?
Ui.
Weil sie die Risiken nicht einschätzen können.
Das ist doch wahrscheinlich so, das Hirn zwischen Genie und Wahnsinn. Dadurch, dass sie ja, weißt du gesagt, die Hirnstruktur ist so anders. Ja. Aber wahrscheinlich könnten sie genauso ganz, ganz geniale Sachen rausgeben.
So ist es. Ja. Alle innovativen Ideen kommen von Pubertierenden. Darum probiert man die auch reinzunehmen und abzuholen. Die wirklich neuen Ideen kommen aus dem Zeitalter, nicht von den älteren Leuten meistens.
Und wenn man an das anknüpft, dann kann man ja sagen, wenn jetzt ein Jugendlicher kommt auf die schiefe Bahn, heisst, die Familie sagt, lerne einen anständigen Beruf und die Jugendliche lernt nicht nur keinen anständigen Beruf, sondern die geht zum Beispiel in Kunstszene, Musikszene und kommt auf die schiefe Bahn bis zu dem Moment, wo sie plötzlich richtig viel Kohle macht, Erfolg hat und siehe da, die Bahn ist plötzlich eine Opsi-Bahn geworden, wegen dem Erfolg.
Oder dann halt gleich auch wieder wie so eine Amy Winehouse oder alle die Künstler, die dann gleich sich irgend mit welchen Substanzen zudröhnen und sich selber so schadet, dass es am Schluss dann gleiches für unsere Gesellschaft zu frühes Ende gibt.
Wenn du in den jungen Jahren in Kontakt kommst mit Drogen und das sind die Art Leute, die Amy Winehouse auch, ein jugendliches Hirn gewöhnt sich so schnell an Substanzen und baut sich um das herum. Es ist ungleich viel schwieriger, von einem Stoff wegzukommen und selber zu sagen, wann nehme ich ihn und in welcher Dosis nehme ich ihn, wenn man es als Jugendlicher und Kind kennengelernt hat, als wenn man über 20 eingestiegen ist. Die haben die Körpergeschichte dabei, die so unglaublich gierig muss sein, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt. Und der andere Teil, den ich noch platzieren möchte, ist aus der sogenannten Resilienzforschung von der wunderbaren Amy Werner, die wegen dem Krieg auf Amerika ausgewandert ist, die sich vertieft hat, was wird aus Kind, wo in Elend, schwierigen, gewalttätigen, armen, furchtbaren Umfeldern geboren werden, dort aufwachsen, was wird aus denen? Nach gängigen psychoanalytischen Modellen ist es verheerend, was man in der Kindheit erlebt, wird man nie mehr los. Sie hat aber die Erfahrung gemacht an sich, sie ist im Krieg aufgewachsen und an diesen armen, bitterarmen Migrationskind, das sehr viel in ein gutes Leben hineinkommt. Und das hat sie dann gezeigt, die Längsschnittstudien, die 40 Jahre lang gegangen sind, dass Kinder, die in entsetzlichen Bedingungen geboren werden, schwierige Zeiten haben, zum Teil im Gefängnis sind, zum Teil in Drogen sind, aber ein sehr grosser Teil mit 30, 40 sind sie in einem Leben, wo sie eigenständig sind und wo sie sagen, ich bin zufrieden und glücklich. Resilienz.
Und sie hat Kriterien gefunden, gell? Es sind glaube ich 8 verschiedene Kriterien, wo du kannst abklopfen kannst, um zu schauen, habe ich das, wo günstige Voraussagen nachher auch erlauben.
Es ist ein riesiges Forschungsprojekt mit sicher 200 Variablen, die sie erfasst haben, vor der Geburt, nach der Geburt, im Laufe des ersten Jahres. Und sie hat es dann für unsere Reise, die nicht in der Forschung drin sind, zusammengefasst. Und einer der Hauptpunkte ist eine erwachsene Person, die einem liebt, die einem anschaut mit dem Blick von so wie du bist, bist du perfekt. Gerade so brauchen wir dich. Gerade so ist es genial, wunderbar, zauberhaft, dass du da bist. Und das muss nicht die Mutter sein. Aus noch schwierigen Gebieten weiss man, es kann auch ein anderes Wesen sein, ein Tier oder eine Pflanze. Es braucht eine Beziehung zu einem Lebewesen, wo man als Wesen anerkannt und geliebt ist. Das ist der Hauptschutzfaktor. Mädchen können eher in das hinein, wenn man herzig ist, wenn man Humor hat, wenn man intelligent ist, wenn man an etwas glaubt, das über einem ausgeht, wenn man sich für die Welt einsetzt oder wenn man in einem Glaubenssystem drin ist. Das sind so die Faktoren, die sie in Radiointerviews erzählt hat. Wenn man sich in die Texte vertieft, ist es sehr viel differenzierter und die Grundbotschaft ist Beziehung. Beziehung rettet uns, Beziehung macht, dass wir in die Welt hineinwenden und hineingehen. Was ja auch bei dieser Jugendlichen ist, wenn sie Bücher liest, dort erlebt sie eine Form von Beziehung, die sie daheim nicht erlebt. An diesen Geschichten, an diesen Vorbildern.
Weiss man darüber etwas? Ist es auch so, dass man in der Verantwortung sein muss? Dass du als Kind spürst, du hast da auch eine Aufgabe da drin?
Ich weiss nicht, ob sie das explizit angeschaut haben, aber was man weiss, ist, Kinder übernehmen ja immer Aufgaben in dem Familienkreis, ob es jetzt offiziell oder inoffiziell ist. Sie übernehmen häufig die Aufgabe, für die Emotionen zu sorgen und zu balancieren, je nachdem als Liebe oder je nachdem als Nicht-Liebe. Es ist immer bezogen auf die Gruppen, die drin sind, je kleiner umso mehr.
Und die Verantwortung ist eben oft so günstig, weil sie sich dann überschneidet mit dem, was wir geredet haben, von der Selbstwirksamkeit. Du hast als Kind auch dann plötzlich ein Feedback und auch den Eindruck von, oi, ich kann tatsächlich etwas heben, tragen oder vielleicht sogar beeinflussen. Und dort ist ein heikler Punkt, wo in einem wunderbaren Film «A Monster Calls» von
Patrick Ness,
ein Film, auf Deutsch heisst er 7 Minuten nach Mitternacht, wo genau das kannst du nachvollziehen, was passiert mit dem, wenn ein Kind Verantwortung hat, aber dann doch irgendwie zu viel fürs Alter, für die Reife. Und wie geht er damit um?
Es ist ein kleiner Bub.
Wie alt ist der? 12, 13? Mhm.
Und seine Mutter hat einen Tumor, der nicht heilbar ist, der sich mit der Zeit herausstellt, ist nicht heilbar. Und auch kommt mit Sin Ulla Hahn, eine deutsche Lyrikerin, ganz bekannt, in ihrer Autobiografie beschreibt sie auch das. Sie hat einen Grossvater, der den liebevollen Blick übernimmt, der ihr einen Einstieg gibt, in die Geschichte erzählen. Und sonst wacht sie in einem sehr armen, gewalttätigen Milieu auf. Und nach der Schule sagt man zu ihr, du musst Sekretärin lernen, obwohl sie könnte das Gymnasium, ihrem Bruder dürfen Gymnasium, sie nicht. Sie hat keine Möglichkeit, keine Lehre, die ihr hilft, niemand, der ihr da die Tür aufmacht. Und dann fährt sie an, trinken, die kleinen Schnapsfläschchen. Sie merkt, dass das ihr Gefühl beruhigt, von dem Ausgeliefertsein, von dem Todsein, von dem das Leben hört auf. Mit 14, 15. Und ein Lehrer sieht, wie sie betrunken ist und fischt sie und hilft ihr dann, auf das Gymi zu kommen. Und das rettet ihr das Leben. Sie war voll auf der schiefen Bahn, aus Hoffnungslosigkeit. Sie war eine schwere Alkoholikerin, sie hätte nicht lange überlebt. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Alle haben gesagt, oh, aber für dich auf dem Gymi wird es schwierig aus dem Milieu, du hast nicht das Sprachwissen. Und sie hat gesagt, das ist nicht mein Problem, wenn ich dort bin, dann komme ich es. Ich will dorthin, das ist meine Welt.
Um nochmal auf das Thema, wie kommst du auf die schiefe Bahn zurückzukommen, würde das ja heissen, dass du von außen trotzdem kannst einwirken kannst. Wenn du mit Liebe jemandem begegnest und jemanden an die Hand nimmst und jemanden führst, hast du eine gute Chance, um jemanden wieder ins normale Leben zurückzubringen.
Mhm. Und die Zeit durch, wie lange das braucht, ist offen. Ich meine, als Eltern ist man in Not, dann ist jeder Tag zu lang, wo das Kind in einer Gefährdung ist oder die Jugendliche. Und als Aussenstehende kann man den Zeitraum ein bisschen ausdehnen. Gewisse kann mit 30, 35 das rein. In das für sie gute, mehr oder weniger stabile Leben, wo sie sagen, das ist für mich gut und da bin ich zufrieden.
Und zum Glück gibt es eben so Therapeuten wie euch zwei, wo man dann könnte aufsuchen und auch Hilfe annehmen. Ich glaube, da bist du ja sowieso total überfordert als Eltern. weiß ja gar nicht, was machen. Zuerst hast du mal die eigenen Schuldgefühle und irgendwo vergisst du dann wahrscheinlich selber, was sind jetzt unsere Haltung, was sind unsere Werte, dass du überhaupt wieder klar kannst führen. Da würde ich, glaube ich, schon jedem empfehlen, wenn du selber merkst, ich bin da so am Anschlag, dass du Hilfe suchen.
Und zusammen sein mit anderen Lebewesen hilft. Die Islandboni sind ja auch Therapiepferde, sowohl für Kinder, Jugendliche als auch für Erwachsene. Und ich glaube, wenn sogenannte gesunde Erwachsene mit denen zusammen sind, dann passiert etwas mit sich. Man kommt in einen anderen Rhythmus, man sieht, aha, ich kann ja in Beziehung treten, das ist nicht gestört, das liegt nicht an mir, das Boni kommt auf mich zu, ich darf auf ihn reiten, wir kennen den Rhythmus, wir können sogar töten.
Ja, darum im Ponyhof tatsächlich gibt es vielleicht die ein oder andere Schiefbahn, aber ein Pony kommt nie auf die Schiefbahn, so wie wir das verstehen als Mensch.
Im Gegenteil, der Ponyhof holt sehr viele Jugendliche in eine Welt, die gut ist, wo sie sich dann gar nicht überlegen müssen, was muss ich jetzt noch, weil sie sich so um das Pony kümmern und was mit dem Pony machen und was das Pony mit ihnen macht.